sowas zu Unterschied hat, bitte bringen Sie mir das. Ja. Jetzt kommt sozusagen Scheinunterschiedsstunde. Und bitte die folgende Bitte. Ich habe einige Arbeiten von Ihnen angesammelt. Sie liegen etwas verstreut, ja. Zum Teil in Köln, zum Teil in Karlsruhe. Ich reise sehr viel letzter Zeit. Ich habe sie zwar im Kopf und weiß, was das war, aber ich schleppe sie nicht immer mit, ja. Und ich weiß nicht immer, wo sie eigentlich liegen. Inklusive Scheine, ja, die dazu beigeführt sind. Deswegen. Und gerade in nächster Zeit werde ich sehr viel reisen. Also ich kann sie wirklich nicht schleppen. Und so meine Bitte, diejenigen, die mir ihre Arbeiten gegeben haben, bitte mir vielleicht wieder einmal Scheine ausfüllen, ja, um mir zu geben, und dann unterschreibe ich sie. Ja, damit ich einfach diese ganze Detektivarbeit ja nicht leisten muss. Gut, das ist es. Und jetzt, was sonst kommt, es kommen die Fragen, ja, oder?
Mir ist vorher noch etwas aufgefallen, Sie haben wirklich eindeutig dieses Oszillieren beschrieben zwischen der klassischen Kultur und der amerikanischen Massenkultur, das Ektor nachvollzogen hat und auch seine den Schluss, den er daraus gezogen hat, dass die einzige Lebenshaltung eine Hybride sein kann und vielleicht auch eine Lebensform, wie er sie pflegt. Aber es scheint ja eine seltsame Asymmetrie darin auf, denn die Art von Oszillation oder Oszillieren, die er vollzogen hat, ist ja ein sich bewegen im klassischen Raum, in einem Sprachraum, in einem Textraum, und dann wechselt er die Perspektive und geht in diesen Raum der Massenkultur, aber er macht es mit denselben Mitteln. Er hat zwar jetzt gerade in der mechanischen Braut auch innovative Verfahren der Kombination von Text und Bild verwendet, aber seine Herangehensweise ist nicht eine dem Medium inhärente, sondern er versucht damit schon mit seinem klassischen Instrumentarium einzugehen. Und ich habe nun Ihre Skepsis, die Sie zum Schluss geäußert haben, auch darin festgemacht gesehen, also das Problem der Abbildbarkeit. Wenn ich in dieses andere Medium wechseln würde, ja, dann müsste ich Talkshows machen, ich müsste Autos produzieren, Werbung machen vielleicht. Ich weiß es
nicht. Ja, das ist eben das Problem. Das ist das Problem der Analyse, der analytischen Haltung, der Metaebene. Ja? Das ist das Problem. Das heißt, wie kann ich überhaupt einen analytischen Gestus praktizieren? Ist es überhaupt möglich? McLuhan würde sagen, erstens, ich kann einen analytischen Gestus vollziehen nur im Rahmen eines Mediums, und das ist die Schrift. Und diese Schrift ist ja analytisch, ja? Diese Schrift, das ist ein System der Aufzeichnung und so weiter, das mich dazu zwingt, die Dinge zu analysieren. Das heißt, der analytische Impuls kommt erstens aus der Schrift. Ich will analysieren, weil ich in der Schrift agiere und per Schrift agiere. Und zweitens, diese Analyse ist nur in der Schrift möglich. Das heißt, die Massenkultur kann sich selbst nicht analysieren. Sie kann sich nicht analysieren, erstens, weil sie keinen Wunsch erzeugt, eine analytische Einstellung anzunehmen und zweitens, weil sie keine Mittel zur Verfügung stellen, eine durchzuziehen, weil sie eben eine, wie die Amerikaner sagen, holistische ist. Das heißt, die ist ja eben die, die so, die alles nur als Teil des Ganzen erleben lässt und in diesem Sinne nicht analytisch. Also will man überhaupt analytisch sein, muss man es so sein, wie man es ist. Ja gut. So weit, so gut. Jetzt aber gehen wir ein Stück weiter und kehren zu dieser Frage zurück, ja, zu dieser Skepsis zurück. Das heißt, wenn ich mich frage, wie ist dieser Determinismus? Das ist ein Determinismus. Ja? Dieser ganze Mediendiskurs ist ein deterministischer Diskurs. Das heißt, es gibt ein Medium, es gibt bestimmte Regeln und diese Regeln und dieses Medium können nicht anders sein, als bestimmte Typ der Sensibilität, der Kultur und so weiter zu produzieren und zu tragen gleichzeitig. Das heißt, es gibt ein Medium, zum Beispiel Internet, es gibt ein anderes Medium, zum Beispiel Fernsehen, da gibt es ein anderes Medium, zum Beispiel Kino und so weiter. Diese Art Aussage, die ich jetzt zitiere, kann also nur entstehen im Rahmen einer Schichtkultur, die sagt, Medium Nummer 1, Medium Nummer 3, Medium Nummer 4, dann nehmen wir das alles auseinander, dann analysieren wir das und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich sage, Medien minus Schichtkultur, verliere ich auch die Möglichkeit einer Medientheorie. Das heißt, innerhalb eines anderen Mediums, innerhalb eines Mediums, der keine Mediumschrift ist, weiß ich auch und kann auch nicht wissen, dass dieses Medium ein Medium ist, weil ich diese analytische Vorgehensweise gar nicht in diesem Medium als Möglichkeit vorfinde. Das bedeutet, dass derjenige, der in Massenkultur, amerikanische Massenkultur sitzt und das Fernseher guckt, der weiß nicht, dass es ein Fernseher ist und kann es auch nicht wissen. Weil dieses Medium Fernseher, als ein kaltes Medium, ihm keine Mittel zur Verfügung steht, der Fermentierung und Analyse, die ihn erst befähigen, dieses Medium als Medium zu definieren. In diesem Sinne, Medientheorie als solche ist zwar auf der einen Seite medienübergreifend, und diese Printmedien werden beschrieben als Medium unter vielen anderen Medien. Auf der anderen Seite ist diese Medientheorie nur in Printmedien formulierbar. Die Frage, die zu dieser Medientheorie führt, kann nur in Printmedien entstehen, weil es ist eine analytische Frage. In diesem Sinne kann man schon sagen, dass diese Medientheorie als solche zwar diesen Anspruch erhebt, eine Medienbiografin zu sein, ist aber in allen analytischen Mitteln und Verfahren an ein bestimmtes Medium gebunden. Das heißt, bin ich in einem anderen Medium, habe ich keine Medientheorie. Ja, das ist der Punkt.
Sie hatten aber beim Matrix-Symposium diesen wunderbaren gedanklichen Ausflug getan. Jetzt hat endlich ein anderes Medium die Philosophie in diesem Fall abgelöst. Also Reflexion findet nicht mehr auf der Sprachlinie statt, sondern wird über andere Mechanismen vermittelt. Und ich habe das damals so zurückgehört als Ablösung dieses Königsmediums.
Ja. Wobei, ich habe das gemacht. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, ich habe das gemacht in der Erwartung eines bestimmten Einwands. Ja. Und die Erwartung eines bestimmten Einwands, dieser Einwand kam nie. Na gut, okay. Jetzt formuliere ich diesen Einwand. Beginnen wir mit einem anderen Beispiel. Beginnen wir mit Beispiel 2. Ägyptischen Pyramiden oder 2 ägyptischen Mumien. Wenn man nach Ägypten fährt, ich war niemals da, deswegen ist es leicht zu sagen, dann gibt es diese Pyramiden, da gibt es diese Mumien. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Mumie ist eine Parodie einer anderen Mumie oder ein analytischer Umgang mit der anderen Mumie. Es ist nicht ausgeschlossen. Ja. Gleichzeitig aber verfügen wir in medio nomine keine Mittel, um Paradies von Nicht-Paradies zu unterscheiden. Wenn wir zum Beispiel eine Mumie haben und noch eine Mumie, ja, was ist diese zweite Mumie? Ist diese zweite Mumie eine Parodie, eine Reflexion über die erste Mumie oder bloß noch eine Mumie? Genauso ist es mit der Malerei. Man spricht sehr viel, ja, warum habe ich angefangen mit der Mumie? Weil die historische Distanz macht das Problem klar. Jetzt will Cézanne und. Die haben ihre Malerei verstanden als eine Analyse, mediale Analyse der Malerei, die früher war. Und ich frage mich jetzt, konnten sie es leisten und konnten sie es nicht leisten? Die Antwort. An dem Moment ja, nach 20 Jahren verschwindet der Effekt. Das sind zwei Mumien, die nebeneinander liegen. Geht man in Louvre, da hängt ein Bild und noch ein Bild. Ja. Und wie kann man sagen, dass ein Bild ist eine Analyse eines anderen Bildes? Das kann man nicht sagen. Wenn man diese Bilder sieht. Das sind einfach zwei unterschiedliche Bilder. Und so ist es mit der Matrix. Jetzt, ja, an dem Moment, an dem ich meine Rede gehalten habe, über die Matrix, Matrix war gerade erschienen, alle wussten, ich wusste, dass Matrix eine Analyse anderer Filme ist. Aber in 10 Jahren, aber schon jetzt, weiß man das nicht mehr. Sondern es ist ein Film wie der andere. Damit ich diese Spannung zwischen einem Gegenstand und anderem Gegenstand als Reflexion über den ersten Gegenstand behalten kann, kann ich eine Geschichte erzählen, muss ich eine Geschichte erzählen. Das heißt, ich muss jenseits dieser Mumienreihe, jenseits dieser Bilder, jenseits dieser Filme, so etwas wie eine Filmgeschichte, Mumiengeschichte und Bildergeschichten haben. Ich muss fähig sein zu sagen, dieses Bild von Cézanne ist die Reflexion jenes Bild von Velázquez. Wenn ich keine Geschichte erzählen kann, wo ich diese Reflexionsfiguren wiedergeben kann, rekapitulieren kann, verschwinden sie. Nun, eine Geschichte kann ich nur im Print erzählen. Das ist der Punkt. Das heißt, wenn man versucht, in einem anderen Medium, das heißt nicht im Medium Schrift, eine Reflexion zu vollziehen, gelingt es zwar, wird aber nicht behalten. Es gelingt hier und jetzt, es kann aber diese Differenz verschwendet im nächsten Augenblick. Damit diese Reflexionsebene festgehalten bleibt, muss man wiederum zum Mediumschiff zurückkommen, nicht als Medium der Reflexion in dem Falle, sondern als Medium, in dem diese Reflexion als solche festgeschrieben wird in der zeitlichen und sonstigen Reihenfolge. Das heißt eben in Form einer Geschichte. Es gibt keine Kunst des 20. Jahrhunderts ohne Kunstgeschichte. Das heißt, ohne Geschichte dieser Reflexion. Ohne eine Erzählung darüber, wie ein Bild auf ein anderes Bild reagiert hat. Wenn wir diese Erzählung nicht haben in einer Form oder anderen, sind es zwei Bilder, von denen wir nur sagen können, sie sind unterschiedlich und hängen nebeneinander auf dem Wand. Und sonst nichts mehr.
Aber demnach wäre ja eine aktuelle oder eine Geschichtsschreibung absurd. kann ja dann nur hier und jetzt stattfinden.
Ja, eben. Deswegen die Geschichtsschreibung ist schon vorgesehen. Ja? Das heißt, wenn ich hier und jetzt eine Reflexion versuche, ich versuche sie schon im Blick auf eine mögliche Historisierung. Das heißt, ich mache das heute damit, dass morgen als ein geschichtlicher Schritt, als eine geschichtliche Figur, eine Reflexion festgeschrieben wird. Eine Figur der Reflexion in einem anderen, also nicht schriftlichen Medium, ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn die geschichtliche Dimension verschwindet. Ja, dann ist für mich ein anderes Bild nicht ein Bild der Reflexion, sondern ein Bild der Konkurrenz. Ja, sehen Sie, ich kann, wenn ich zum Beispiel ein Künstler bin und ich habe mit anderen Künstlern zu tun, wie reagiere ich auf die Kunst der anderen Leute? Entweder als Konkurrenten, die ich einfach aus dem Markt verdrängen will, oder als der Gegenstand der Reflexion. Wenn die Geschichtsschreibung verschwindet, also die Möglichkeit verschwindet, diese Reflexion dauerhaft festzuschreiben, dann sind sie für mich nur Konkurrenten. Dann reflektiere ich über ihre Werke gar nicht und es gibt überhaupt keinen Sinn, über ihre Werke zu reflektieren. Sie müssen einfach vom Markt verdrängt werden. Ja.
Sie müssen was?
Vom Markt verdrängt werden. Ja, das heißt, die anderen Künstler oder Schreiber sind für mich dann nur Konkurrenten und sonst nichts. Weil die Geschichte, die Reflexion hat ein kompliziertes Verhältnis zum anderen. Ja? Auf der einen Seite negiere ich den anderen, weil ich ihn kritisch betrachte, mich über ihn erhebe, ihn reflektiere, ihn beschreibe, kritisch beschreibe und so weiter. Das heißt, ich nehme eine Metaposition in Bezug auf den anderen. Es scheint auf den ersten Blick eine sehr dreiste Position zu sein. Ja, warum maße ich mich mir an, andere zu reflektieren, zu beschreiben und so weiter. Auf der anderen Seite, aber was dabei übersehen wird, ist, dass meine Metafigur von dem Werk des anderen absolut abhängig ist. Weil nur wenn diese Arbeit des anderen da ist, ist meine Metafigur überhaupt verständlich. Also, wenn ich auf der einen Seite mich über den anderen durch den Reflexionsgestus hinwegsetze und erhebe, auf der anderen Seite mache ich meine eigene Arbeit von der Arbeit des anderen absolut abhängig. Das ist ja das Schicksal jeder Reflexionsfigur, auch in der Kunst. Ja, so etwas wie eben zu schauen und so weiter, ist nur möglich, wenn andere Kunstwerke auch da sind. Wenn dieser Kontext da ist und so weiter, dann funktionieren die Arbeiten. Wenn der Kontext nicht da ist, dann funktionieren die Arbeiten nicht. Wenn aber diese ganze Geschichtsschreibung, wenn diese ganze Reflexionsgebäude zusammenbricht und falls diese ganze Züge nicht in der Schrift festgehalten werden, bricht das Ganze zusammen, dann interessiert mich die Arbeit der anderen überhaupt nicht. Ja? Meine eigene Arbeit ist davon nicht abhängig und das Einzige, was ich will, ist der Freiraum. Das ist die Überführung des ganzen kulturellen Projekts aus dem Projekt der Reflexion in das Projekt der Konkurrenz, des Wettbewerbs. Das heißt, an dem Moment, an dem ich diese ganze Schrift wirklich kollabiert, will ich keine reflektierte Arbeit machen. Ich will eine bessere, effektvollere, interessantere, anziehende Arbeit machen. Und das ist alles. Deswegen ist diese Medientheorie, wie sie von McLuhan entworfen wurde und von allen anderen auch weiter praktiziert wird, eine zutiefst gespaltene Angelegenheit. Dass sie auf der einen Seite so tut, als ob sie sich erhebt über alle Medien gleichmäßig und die Schrift so behandelt wie jeder andere Medien auch, de facto den analytischen Gestus und Reflexionsgestus vollzieht, der nach ihrer eigenen Aussage nur, und de facto ist es auch so, nur im Printmedium, das heißt in der Schrift, überhaupt formulierbar ist und festgehalten werden kann. Und ausschließlich mit den Mitteln dieser analytischen Medien arbeiten. Also es ist ein Element der Lüge in dieser ganzen Geschichte. Ein Element der Lüge, der nur dann aufgelöst werden kann, wenn dieses Element aufgenommen wird in der Theorie und wenn man ganz klar sieht, dass was McLuhan gemacht hat, das heißt, dass er die Massenkultur einbezogen hat in den theoretischen Diskurs, keine Reziproke, wie sie eben sagen, keine Reziproke oder potenzielle reziproke Figur. Das heißt, es gibt keine Symmetrie zwischen diesem Gestus und dem umgekehrten Gestus. Das heißt, wenn zum Beispiel Coca-Cola-Flasche und ich weiß nicht, Brillo-Box in den Raum des Museums gestellt werden, dann der reziproke Gestus wäre, Herr Picasso und Herr Velázquez im Supermarkt anzubieten und zu verkaufen. Ist auch legitim. Allerdings ist es eine andere Gestus, der sozusagen keine Symmetrie mit sich bringt. Weil an dem Moment, an dem Picasso und Velázquez im Supermarkt verkauft werden, wird der Supermarkt nicht als Medium gedacht. Diese Reflexionsfigur findet nicht statt. Außer, dass ich das zum Beispiel fotografiere und noch einmal ein Museum aufstelle, dann schon, dann wäre es reizvoll. Aber wenn ich den Raum des Museums auflöse und diese Rückbewegung nicht vollziehe, dann bringt das nichts.
Was würde denn passieren, wenn diese ganze Analyse wegfallen würde? Was würde dann passieren?
Wir würden alle erleichtert.
Großartig, warum verweigert sich dann neben keiner? Also.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ist wirklich die Frage. Nee, es ist wirklich die Frage. Es sind diese eben tektonische Bewegungen, von denen die versucht hat, Michel Foucault zu beschreiben. Ja? Also wirklich hunderte und hunderte Jahre lang beschäftigt man mit der Frage der Trinität.
Der was denn?
Der göttlichen Trinität. Und fragt sich, wie ist es das Wesen des Menschen mit dem Wesen des Göttlichen und so weiter. Wie passt das alles zusammen und so. Und irgendwann hört man auf, sich dafür zu interessieren. Stellt sich nicht mehr die Frage. Irgendwann scheint es einfach nicht mehr interessant zu sein. Was auch immer für eine Antwort man auf die Frage bekommt, die Frage scheint nicht mehr interessant zu sein. Warum es passiert ist, letztendlich gebe ich Foucault recht, dafür gibt es keine Erklärung. Also das ist sozusagen das Ereignis. Die Menschen verlieren irgendwann Interesse an die Fragen, die sie brennen scheinen. Allerdings ist das nicht etwas, was man durch eine Willensentscheidung herbeiführen kann. Ja, man kann nicht den Leuten, die sich über die Trinität streiten oder McLuhan-Metentheorie, mit diesem Vorschlag einfach kommen, ja, und ihnen sagen, bitte interessiert sich nicht mehr darüber. Sie werden das zur Kenntnis nehmen und weiter streiten. Ja. Weil wenn die Menschen schon involviert sind in diesen Streit, machen sie diesen Streit weiter. Ja, das ist wie wenn die Leute sich umbringen wollen oder auf der Straße streiten und jemand kommt und sagt, Da hören Sie doch auf, ja. Sehen Sie, das ist so ein wunderbarer Tag, ja. Warum herrschen Sie so? Sie warten einen Augenblick und schlagen Sie andere wieder auf die Schwester. Und dann, irgendwann sind Sie müde und gehen auseinander und vergessen hier sozusagen den Punkt.
Also ist das was Biologisches oder was?
Nein, es ist sogar nicht was Biologisches, es ist was Schicksalhaftes. Es ist wirklich was Schicksalhaftes. Ja. Also das ist das Geheimnis. Ich sage, das ist die eigentliche Frage. Aber das ist die Frage, die wirklich Wittgenstein schon gesagt hat, das ist die schwierigste und möglichste Frage. Ja? Wir spielen ein Sprachspiel und wir haben keine Fähigkeit, wirklich zu verstehen, warum wir dieses Sprachspiel spielen. Wir spielen dieses Sprachspiel, weil es, wie gesagt, es ist unsere Lebensweise, sagt Wittgenstein, weil wir einfach so leben. Wir leben so, dass wir diese Fragen diskutieren. Wir können nicht umhin sie zu diskutieren, weil wir leben in dieser Zeit, wo diese Fragen sich stellen, wo von uns irgendwie verlangt wird, wir verlangen von uns selbst, diese Stellen zu nehmen. Wir wollen uns profilieren, wir wollen zum Beispiel eine Stelle bekommen, wir wollen uns zeigen. Also reden wir um die Fragen herum, die für uns hier und jetzt wichtig zu sein scheinen. Wir wissen aber, dass es bald nicht mehr der Fall sein wird. Oder wir wissen nicht, wann diese bald kommt, vielleicht in 1000 Jahren, vielleicht in 300 Jahren, das ist schwer einzuschätzen. Aber irgendwann werden diese Fragen nicht mehr aktuell. Das kann man aber weder beschleunigen noch verlangsamen. Ja? Das geschieht.
Hm, weiß nicht.
Weggeschoben. Irgendwann ist es nicht mehr cool. Ja. über die Trinität zu reden. Ja, und man redet nicht mehr. Obwohl es viel interessanteres Thema ist, in gewisser Maße als der Medizin. Auch intellektuell viel provozierend.
Da hast du schon das Sprachspiel gesagt. Wie würdest du sagen, man könnte jetzt sagen, dass das ganze Problem ist, die Porosität zwischen Pop-Art und Pop-Kultur und so weiter, dass diese Vorstellung immer entsteht durch die Einführung dieses etwas unklaren Begriffs des Mediums, indem ich das eine und das andere als Medium bezeichne, dadurch so suggeriere, als wäre es zunächst mal vergleichbar und sogar reziprok. Aber schon dies ist ja höchst problematisch.
Das ist nicht problematisch, das existiert überhaupt nicht.
Eine andere Beschreibung und das Problem ist sozusagen verschwunden.
Ja, klar. Darauf wollte ich hinaus, dass es, wir haben mit einem Gesprächsthema zu tun. Ja, wenn wir über die Medien sprechen, das ist ganz klar, man verstehen muss, das ist das Gleiche, dass der Begriff Medium steht in gleicher Reihe wie Transzendenz, Trinität, Realität, Subjektivität und so weiter. Das heißt, es ist etwas, wovon man nur sprechen kann. Ja, das ist ein Gesprächsthema. Und wenn man sich fragt, was ist das als Status für solche Dinge, die im Grunde nun Gesprächsthemen sind. Wenn man sagt, das ist nur ein Gesprächsthema, dann muss man nie vergessen, dass die Menschen oft sich töten ließen und haben andere umgebracht für ein Gesprächsthema. Ja. Zum Beispiel, ja, so Gott, Welt, Sozialismus, ich weiß nicht was. Also für etwas, was man nie gesehen hat. Das Problem, dass man so etwas wie Medium hat nie gesehen. Ja, man hat Fernsehbilder gesehen, man hat Mumien gesehen, man hat Bilder gesehen, man hat so wie ein Medium-Bild nicht gesehen. Man hat so wie ein Medium-Mumie nicht gesehen, man hat Medium-Fernsehen nicht gesehen, man hat nur darüber geredet. Ja? Und das ist wie sozusagen, man hat immer die Welt als Gotteswerk, das hat man gesehen, aber Gott hat man nicht gesehen. Man hat darüber geredet. Aber die Frage ist immer, was für uns wichtiger, was wir sehen oder worüber wir reden. ich denke, geschichtlich gesehen, war für den Menschen immer Gesprächsthema wichtiger als eine Erfahrung. Das ist gar keine Frage. Weil die Erfahrung interessiert doch keinen. Und Gesprächsthema interessiert alle. Ja? Erfahrung ist etwas, womit man allein bleibt. Ja? Man hat Fernseher gesehen mit seinen Kindern. McLaren hatte viele Kinder. Ja. Und ich glaube, er war jemand, der sehr extreme Sensibilität dafür hatte, nicht allein zu bleiben. Ja, er war immer so mit anderen zusammen. Er war sehr gesellschaftlich. Tier. Und er hatte sozusagen diese Fernsehen gesehen, er hatte diese Werbung gesehen, er hat Zeit dafür verwendet und er wollte nicht damit allein bleiben. Ja? Er wollte das zum Thema machen, er wollte das ins Gespräch bringen, er wollte das damit profilieren, er wollte darüber Bücher machen, er wollte daraus was machen. Ja? Und das ist viel wichtiger als das, was man tatsächlich erlebt. Ja, das ist eben der Punkt. Dieses Gesprächsthema, das ist die Möglichkeit, aus unserer Erfahrung etwas zu machen. Uns mit in diesem Gespräch durchzusetzen, andere auch dafür zu interessieren.
Aber ich meine, das machen Leute hinaus auf eine Erfahrung, nämlich jedes Machens.
Was?
Das machen Leute hinaus auf eine Erfahrung, nämlich jedes Machens.
Nein. Ich glaube nicht, diese Erfahrung des Machens, die gibt es ja. Aber darüber hinaus gibt es diesen Moment des Schicksals. Das heißt, schon Gesprächsthema ist mein Schicksal. Es ist nicht nur das, was ich mit diesem Thema mache. Es ist das, was dieses Thema mit mir macht. Ich kann auch scheitern. Und Scheitern ist keine Erfahrung. Scheint es, was mir zustößt, sozusagen. Und wenn ich zum Beispiel versuche zu sagen, dass es ihre Erfahrung des Scheiterns auch gut ist und so, das ist sicherlich eine Lüge. Es ist eine Lüge, weil es eine wichtige Dimension, übersieht. Das heißt, mein Sprechen über Gott zum Beispiel kann auch Gott gewollt sein oder auch nicht. Ja, ich kann erfolgreich über Gott sprechen. Da alle sind fasziniert. Gott gibt mir die Kraft, gut darüber zu sprechen. Oder ich kann nicht Gott gewollt, Gott verlassen über Gott sprechen. Und dann will niemand das hören. Und so ist es auch mit dem Medium. Ja? Ich kann Medien besessen oder Medien gewollt über Medien sprechen. Ja. Und dann sind alle fasziniert. Oder ich kann Medien verlassen, über die Medien sprechen, dass wie niemand mich drucken oder mich filmen oder was auch immer. Es gibt eine Dimension, also wo wir von der Erfahrung zum Gesprächsthema kommen, wir kommen in den Bereich des Schicksals auf, ja, im Bereich des Risikos. Etwas zum Thema zu machen, ist ein Risiko. Das kann tragen oder das kann scheitern. Und deswegen sind für uns solche Figuren wie McLuhan so faszinierend. Ja. Weil er hat angefangen, über die Medien zu sprechen. Und das war ein Risiko. Das war ein unglaubliches Risiko. Das konnte total schief gehen. Und dass es nicht schief gegangen ist und dass diese Mediengespräch plötzlich Medien erfüllt wurde, Medien gewollt wurde, von Medien getragen wurde. Ja, ja, das war wie ein Gebet. Ja. Der ganze Text ist ein Gebet. Warum bin ich ein armer Schlucker, ein Professor in Toronto? Warum interessiert kein Schwein für mich? Ja? Warum interessieren für mich diese Medien nicht? Sind sie zu kalt oder sind sie zu heiß? Was ist das überhaupt? Ja? Und steht man dieser Frage und plötzlich denkt, es ist Medien gewollt. Ja, die Medien haben nur gewartet darauf, dass jemand sie fragt. Das ist genauso wie Gott. Ja, das, ab und zu ist er sehr beschäftigt und ab und zu wartet man noch darauf. Und irgendwelche Isaac oder Abraham, Gott, warum interessierst du dich nicht für mich? Und er sagt, na, ich interessiere mich eben. Ja. Ich habe sonst nur gewartet, dass jemand sowas fragt. Ja. Es gibt solche, diese schicksalhaften Momente. Ja. Die Medien haben in den 50er Jahren noch darauf gewartet, dass jemand was sie fragt. Und er war dann sofort getragen, medialisiert. Und dass er medialisiert war, das ist sehr wichtig, viel wichtiges Ereignis als die Tatsache, dass er das zum Thema gemacht hat.
Damit unterstellen Sie dem Medium aber ein Bewusstsein.
Ich unterstelle Gott auch Bewusstsein. Weil es ist nicht. Es steht sozusagen, das ist die zweite Frage, wie das Schicksal spielt, also bewusst oder unbewusst. Das heißt, bin ich bewusst getragen oder unbewusst getragen? Die Frage ist nur, dass, der Punkt ist nur, dass gewisse Fragestellungen, gewisse Konstellationen getragen werden, weiterbringen, eine mediale Kraft, ein Mana sozusagen bekommen, eine Faszination, eine Ausstrahlung, cool werden. Und die anderen nicht. Und man kann genauso klug darüber reden und das bringt nichts. Das ist Ungerechtigkeit. Es gibt eine grundsätzliche Ungerechtigkeit in der Welt. Aber wenn man unter dem Medium etwas anderes versteht als Gesprächsthema. Das heißt, wenn man glaubt, dass im Unterschied zur Subjektivität oder Transzendenz oder was auch immer, man durch das Wort Medium etwas bezeichnet, das keine Gesprächskonstruktion ist, das kein Thema ist, sondern etwas, was man tatsächlich bauen kann, erfahren kann, tasten kann und so weiter, dann ist es ein Irrglaube. Das ist eine Idolatrie, das ist absurd, sowas gibt es ja nicht. Und dann gibt es auch diesen Determinismus nicht. Ja? Das ist genauso zu sagen, dass, ich weiß nicht, das ist ein merkwürdiger, was der McLuhan praktiziert, das ist ein merkwürdiger Polytheismus, ja? Medialer Polytheismus. Da gibt es hier Athen und da gibt es Apollo und da gibt es hier Dionysus, ja, und Dionysus appariert im Bereich Fernsehen und Apollo im Bereich akademisches Schreiben, ja, und so. Das ist so Nietzsche-Revival, ja. Das ist so Musik ist eine andere Domäne und Skulptur ist eine andere Domäne. Und wenn eine Skulptur auf der Bühne steht, dann wird sie zerrissen, ja, von Dionysus und Apollo sozusagen, von Apollo gerettet. Also alle diese Figuren, ja, diese mythischen Figuren wiederum, und die Medien plötzlich beginnen zu agieren in dieser großen Erzählung als heidnische Götter eigentlich, ja, die jeder sein Bewusstsein hat, sein Interesse, einer ist bösartig und heimtückisch und der andere ist nett und analytisch und ja, so.
Funktioniert relativ gut, weil früher hat man in allen möglichen realen Begebenheiten Gott gesehen. Wenn einer die Sprache verloren hat, dann hat man gesagt, das ist Gott gewollt. Oder? Und es gab diese ganzen Wunder, die Leute erlebt haben. Und wenn man heute sagen würde, statt von allen guten Geistern verlassen, ist von allen guten Medien verlassen, also ein Telefon funktioniert nicht mehr, der Fernseher ist runtergefallen, und das Radio ist aus irgendwelchen Gründen kaputt, vielleicht noch das Auto. Solche Dinge, die man da tatsächlich parallelisieren kann. Und wahrscheinlich ist es dieser Punkt, den McLuhan getroffen hat, dass diese Dinge uns heute einleuchten. Also es müsste ja nicht zwangsläufig so sein.
Ja, die leuchten uns ein. Die leuchten uns ein, vor allem als Erklärung, warum wir für niemanden interessant sind. Ja. Zum Beispiel ein Lehrer muss feststellen, dass er sozusagen für die Kinder, für die nächste Generation völlig uninteressant ist und alles, was er sagt, irrelevant. Jetzt fragt man sich, warum? Das ist doch so klug. Ja? Und es gibt eine Erklärung. Ja? Es gibt eine Erklärung, man sagt, du bist im falschen Medium. Weißt du, die Kids hier, ja, die sind anders aufgewachsen, sind in anderen Medien aufgewachsen. Wenn du das Gleiche im Medium Internet sagst, ja, dann würden wir uns schon freuen. Ja? Also, sie werden sich ganz bestimmt nicht freuen, ja? Oder sie werden diese Internetseite nicht besuchen, wo du was sagst. Ja? Sie werden Internetseite besuchen, wo sich Pamela Anderson auszieht. Und sie werden Pamela Anderson ausziehen, sich ausziehen sehen, auch nicht im Internet, sondern auch wenn sie da kommt. Und so. Ja, das ist alles Quatsch. Ja? Aber diese Art Quatsch ist ja eben Quatsch unserer Zeit. Ja? Und wenn wir nur sagen, das ist Quatsch, das ist auch wiederum nichts. Ja? Das heißt, es ist eine Erklärung, warum ich Gott verlassen bin, ja, eben, weil ich im falschen Medium bin. So wie ich falschem Gott gebetet habe, ja, oder Opfer gebracht habe. Es waren zwar wunderbare Opfer, aber Gott war ein falscher. Ja. Und irgendwie hat sich als nicht effektiv erwiesen. Also kann man das, also sagt man, geh lieber zum Fernsehen. Ja, dort hast du den Einfluss. Ja. Sicherlich, wenn ich zum Fernsehen gehe, dann zappt mich jeder weg, ja, sofort ist mir sicher. Aber zumindest habe ich das Gefühl, im richtigen Medium zu sein. Ja, so. Ja, so funktioniert unsere Polytheismus von heute. Ja. Und es ist so machtvoll, es ist so kulturbeherrschend, dass man wirklich nicht umhin kann, das zu bewundern. Ja. Und in dieser Sprache auch selber zu reden, weil sonst bist du nicht verstanden. Allerdings muss man nur sehen, das ist nur fassende Parallel. Die Kultur ist allerdings nichts anderes als fassende Parallel. Ja? Die Kultur ist ein Gespräch. Ja? Und, jedes Gespräch muss ein Gesprächsthema haben und dieses Gesprächsthema muss etwas sein, was keiner versteht, was das ist. Ja? Weil wenn wir ein Gespräch führen über das, was jemand versteht besser als wir, da sind wir beleidigt. Ja? Und wenn wir verstehen besser als andere, sind andere beleidigt. Also der kulturelle Gespräch darf und muss nur über das Thema laufen, das für uns alle gleich völlig unverständlich ist. Ja? Das kann Gott sein, das kann das Medium sein, das kann alles Mögliche sein. Das muss aber nur sein, dass allen gleich bekannt und gleich unverständlich ist. Und für uns, in unserer Kultur, ist das das Medium, würde ich sagen.
Aber der medientheoretische Diskurs empfindet ja hauptsächlich in der Hochkultur statt, während sagen wir so dieser,
ja, im Gespräch.
Religiöse Diskurs umfasst nicht mal was in die Gesellschaft.
Nein, jetzt reden alle mit dir. Ja, ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel. Ja, nee, ich habe zum Beispiel, eine meiner Lieblingsserie ist Musikantenstadl, ja? die ich regelmäßig anschaue und es ist auch bekanntlich die Sendung, die meiste Quote hat im deutschen Fernsehen und da war so ein Typ, der gejodelt hat irgendwie, aber zusammen mit einer Violine. Also das war so eine Dame, die Violine gespielt hat und hat gejodelt. Und da wurde er gefragt, warum er so eine Mischung macht. Ja? Und er hat gesagt, er macht so ein Crossover, weil der deutsche Volksschlager sich im Medium Fernsehen ausdifferenziert hat. Ja, bitte. Und wenn Sie Musikantenstadl nicht sehen, ja? Da wissen Sie nicht, wie die Kultur läuft. Ja? Und die Kultur läuft so. Ja? Ob du jodelst oder nicht jodelst, ob du unterrichtest, du weißt, dass die Medien sich ausdifferenzieren. Und wenn du das weißt, ja, dann kannst du sicher sein, du sagst nichts Falsches hier in unserer Welt.
Ich würde sagen, es ist schicksalhaft, dass es ausgerechnet dann gesagt wird, wenn Sie das Ding anschalten.
Ja, eben. Wenn es sozusagen, genau, wenn sich das Juden ausdifferenziert, ja, dann ist es geschehen, ja, dann ist es da und man hat ja keine Chance. Ja. Und keine Chance zu haben, ist ein gutes Gefühl. Ich meine, da kann einem auf der anderen Seite nichts passieren. Also wenn man über das Medium und Ausdifferenzierung spricht, da kann einem wirklich nichts passieren. Da kann einem alles machen, was er will. Er ist immer gerettet. So wie man früher Vater unser und so zur rechten Zeit wiederholt hat, muss der schon sicher sein, alles klappt ja mehr oder weniger. Na gut, dann, ich glaube, im Wesentlichen haben wir das Thema behandelt und wir kommen dann auch noch zu diesem Thema.